willkommen zum Podcast des Zentrums für Geschlechterstudien der Universität Paderborn. Dieser Podcast soll seinen Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in interessante Themen der Geschlechterforschung geben. Dazu laden wir ehemalige Studierende des Studiengangs Geschlechterstudien ein. Dieser Studiengang ist Teil des Masterstudiengangs Kultur und Gesellschaft. Ja, und die Studierenden haben dann hier die Gelegenheit, ihre Masterarbeiten vorzustellen. Mein Name ist Daniela Möller, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Geschlechterstudien. Und heute darf ich Oksana Eremin bei mir begrüßen. Sie hat sich in ihrer Arbeit mit der kulinarischen Geschlechterordnung auseinandergesetzt. Frau Eremin, vielleicht sagen Sie einfach mal kurz was zu Ihrem Werdegang und gehen auch dabei so ein bisschen darauf ein, wie Sie eigentlich selbst zur Geschlechterforschung gekommen sind. Wie sind Sie auf die Themen gestoßen? Genau, wie hat sich dieses Feld eigentlich für Sie so eröffnet?
Dann stelle ich mich jetzt zunächst einmal vor. Also genau, ich bin Oksana Eremin und ich habe an der Universität in Paderborn studiert und letztes Wintersemester habe ich dann meine Masterarbeit in dem Studiengang Kultur und Gesellschaft eingereicht. Und die letzte Prüfung, also die Verteidigung meiner Masterarbeit, habe ich dann jetzt Ende März diesen Jahres abgelegt. Und vielleicht sage ich einmal was zu dem Masterstudiengang. Also es ist ein Zweifachstudiengang. Und meine Fächer oder die Fächer, die ich studiert habe, sind eben einmal die Geschlechterstudien und Geschichte. Und ja, das Ganze hat für mich eigentlich ziemlich gut funktioniert. Mit der Wahl des Studiums war ich dann am Ende auch sehr zufrieden, weil es einfach gepasst hat. Vor allem auch, weil es mir sozusagen die Möglichkeit geboten hat, zwei Fächer aus dem Bereich der Kulturwissenschaften zu studieren. Und naja, wie ich zur Geschlechterforschung gekommen bin, das war ein bisschen ein Hin und Her, muss man auch dazu sagen. Also konkret aufmerksam geworden bin ich darauf dann während meines Bachelorstudiums. Und zwar habe ich ein Zweifach-Bachelor studiert, und zwar die Fächer Geschichte und englische Sprachwissenschaften. Und naja, während des Studiums hatte ich dann immer wieder die Möglichkeit, Seminare zu belegen, die sozusagen die Geschlechterforschung tangiert haben. Zum Beispiel hatte ich in Sprachwissenschaften ein Seminar zu Sociolinguistics belegt, in dem eben auch Sprache und Geschlecht thematisiert wurden. Und in einem Geschichtsseminar hatte ich dann zum Beispiel auch das Thema Theorien und Perspektiven der Männlichkeitenforschung behandelt. Und das war dann sozusagen auch der Türöffner für mich, dann weiter in Richtung Geschlechterforschung zu gehen. Also in diesem Seminar ging es vor allem um die Erforschung von Männerbünden und männerbündischen Strukturen, Vereinen und Zusammenschlüssen. Und letzten Endes bin ich dann zu der Geschichte der ersten deutschen Frauenbewegung gekommen. Und ich habe dann schließlich auch meine Bachelorarbeit am Lehrstuhl für Neueste Geschichte vorgelegt. Der Titel lautete Die moderne Frauenfrage im Spannungsverhältnis von Klasse und Geschlecht. Und darin ging es dann eigentlich grob um die Organisation der Frauenbewegung und um die Probleme und die Spaltung dieser. Und naja, und wie eben aufgrund unterschiedlicher politischer Positionierung das Ganze dann irgendwie, naja, wie soll ich sagen? Also es ging eigentlich eher darum, historische Zusammenhänge aufzuzeigen und für mich geschlechtertheoretisch dann tiefer einsteigen zu können. Und dazu muss ich auch noch sagen, dass ich während des Bachelorstudiums dann auch auf das Gender-Zertifikat gestoßen bin, was mir dann letzten Endes sozusagen die Möglichkeit geboten hat, mich dann auch für den Master mit dem Fach Gender-Studien dann auch zu qualifizieren. Aber bis dahin, also der Weg war ein bisschen holprig für mich. Also ich habe zunächst einmal mit dem Lehramtsstudium angefangen. Danach habe ich dann noch einen Schwenker in Richtung International Business Studies gemacht und mich dann aber eigentlich schon parallel für den Zweifachstudiengang eingeschrieben, eben mit den Fächern Geschichte und Englisch Sprachwissenschaft und dann daran meinen Master dann angehängt mit den Fächern Geschichte und Geschlechterforschung. Genau.
Okay, dann haben wir jetzt eigentlich schon mal einen ganz guten Einblick in Ihren Werdegang bekommen. Für die Hörerinnen und Hörer ist vielleicht jetzt noch nicht so ganz klar, wie Ihre Arbeit eigentlich popkulturell genau zu verorten ist. Daher wollen wir uns dem Ganzen hier jetzt direkt mal ein bisschen mehr nähern und mehr einsteigen, womit Sie sich eigentlich genau auseinandergesetzt haben. Und ich habe halt gesehen, dass Sie sich insbesondere mit zwei Sendungsformaten auseinandergesetzt haben. Und das ist einmal die deutsche Fernsehsendung Die Küchenschlacht. Und dabei haben Sie sich halt mit einer ganz speziellen Ausgabe auseinandergesetzt und diese analysiert. Nämlich, das war die Küchenschlacht zum Vatertag. Und vielleicht können Sie später auch noch mal kurz was zu dem Format Küchenschlacht an sich sagen. Aber auf jeden Fall wurde bei dieser speziellen Ausgabe so ein bisschen der Tenor vertreten, naja, dass man jetzt punktuell davon mal weggehen will, dass nur Frauen, also Zitat, hinterm Ofen stehen, sondern dass auch Männer gut kochen können. Und gleichzeitig haben sie sich auch mit einer Sendung, die in Großbritannien ausgestrahlt wurde, auseinandergesetzt, wo eher die These vertreten wurde, naja, wir müssen jetzt wieder dafür sorgen, dass Frauen wieder hinter den Ofen gehen, also hinterm Ofen stehen. Also genau genommen handelte es sich dabei um die konträre These, wenn da gesagt wird, to get women back in the kitchen. Und wenn man das jetzt so nebeneinander liest, dann denkt man sich, naja, was stimmt denn jetzt? Also sind Frauen hinterm Herd in Anführungsstrichen die Dominanteren? Oder wie verhält es sich denn jetzt wirklich?
Also es gibt ja, also Köche oder Köchinnen werden mit 1, 2 oder 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet. Und aus dem letzten Jahr sind von ungefähr, also von insgesamt 328 Köchinnen und Köchinnen sind dann 11 Frauen mit Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. Und von diesen 11 Frauen hat lediglich eine Frau 2 Michelin-Sterne erhalten, und zwar Du Steiner. Und sie ist auch bis heute die einzige Frau in Deutschland, die überhaupt 2 Sterne erhalten hat. Und 3 Sterne hat bis jetzt noch keine Chefköchin erhalten. Und da muss man sich natürlich auch fragen, kochen die Männer besser als die Frauen? Nee, das ist so nicht. Weil wenn wir nämlich zum Beispiel in die private Sphäre schauen, dann ist es tatsächlich so, dass wenn wir jetzt auf Beköstigungsarbeit und Ernährungsversorgung blicken, dass eben diese Haushaltstätigkeiten heute noch hauptsächlich von Frauen oder insbesondere von Müttern ausgeführt werden. Also wir haben auf jeden Fall eine Diskrepanz, wenn man einmal auf die professionelle Spitzenküche schauen und auf die Alltagsküche blicken. Das kommt dann eigentlich auch so ein bisschen in den Sendungen wieder. Also wenn ich jetzt einmal auf die Küchenschlacht nochmal eingehe, ich hatte mich ja wirklich an der Aussage eines Kandidaten aufgefangen, der eben sowas sagte wie, naja, raus aus dem Klischee, dass nur Frauen hinterm Ofen sind, jetzt sind die Männer am Werkeln. Und es ist ja auch nie so gewesen, dass Männer in der Küche nicht am Werkeln waren, nur sie waren halt hauptsächlich nicht zu Hause am Werkeln, wenn man das jetzt so sagen kann. Und in der Sendung, in der britischen TV-Sendung, das ist The F-Word mit dem Star-Koch Gordon Ramsay. Und der verfolgt dann ja quasi diese Agenda to get women back in the kitchen, weil er eben sagt, naja, Frauen haben es heute eigentlich verlernt, zu Hause richtig kochen zu können. Diejenigen, die sich wirklich für das Kochen, für gute Küche interessieren, sind heute eigentlich hauptsächlich Männer. Aber es wird dann eben gar nicht hinterfragt, woran das eigentlich liegt. Und also man kann, wenn man sich die erste Episode der ersten Staffel anschaut, dann hat man wirklich das Gefühl, da findet ein Angriff auf feministische Forderungen eigentlich statt. Und das Ganze wird...
Okay, da möchte ich direkt einmal einhaken. Sie sprechen jetzt davon, dass hier feministische Forderungen beantwortet werden. Und da würde ich jetzt gerne mal auf Ihr Theoriegrundwerk so ein bisschen fokussieren, wo Sie sich ja mit McRobbies Top Girls auseinandersetzen. Vielleicht können Sie sich da jetzt einmal kurz drauf beziehen und so ein bisschen erläutern, was eigentlich der Grundtenor dieses Buches ist, damit wir auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr mit ins Boot holen können und klarer wird, was eigentlich Ihr Analyseblick bei der ganzen Sache ist. Weil dann wird, glaube ich, auch klarer, warum Sie in der britischen Kochsendung eine Attacke auf feministische Forderungen sehen.
Also Angela McRobbie spricht ja sozusagen von einem New Deal für junge Frauen oder von dem neuen Geschlechtervertrag. Und darin spricht sie eben diesen paradoxen Zustand an, dass sozusagen eine gesellschaftliche, symbolische Geschlechterordnung wieder hergestellt werden soll. Also es findet sozusagen eine Art Retraditionalisierung statt. Und das perfide daran ist eigentlich, dass junge Frauen, die erfolgreich sind, sozusagen in eine Art scheinwerferlich gerückt werden. Auf der anderen Seite findet allerdings auch die Forderung oder an diese Frauen oder es wird sozusagen die Forderung an diese Frauen gerichtet, eben dass die patriarchalen Verhältnisse nicht zu kritisieren, sondern eben stattdessen eigentlich neben ihrem Erfolg eigentlich noch auch noch quasi ihre traditionellen Aufgaben immer noch nachgehen zu können.
Okay, dann würde ich die von Ihnen bis jetzt getätigten Aussagen so deuten, beziehungsweise die von Ihnen angesprochenen Kochsendungen verstehe ich dann jetzt so, dass sie eigentlich eine Antwort darauf darstellen, dass es bereits feministische Erfolge gab. Also mit Fortschritten ist dann jetzt hier gemeint, dass Frauen durchaus ja jetzt an der öffentlichen Sphäre partizipieren können, aber nur so lange, wie sie den Anforderungen entsprechen, die an sie gestellt werden, nämlich dieser Doppelbelastung von privaten und öffentlichen Aufgaben Herr zu werden. Und also das quasi das, was in vielen Diskursen oft auch als die doppelte Vergesellschaftung der Frau verhandelt wird.
Ich meine, vielleicht kann ich da ja vielleicht auch noch ein Beispiel bringen, um das irgendwie deutlicher zu machen aus The F-Word. Und zwar ist es so, dass, also das Setting ist unter anderem in einem Restaurant von Gordon Ramsay und er lädt eben bekannte Gäste ein, wie zum Beispiel Sue Carroll, eine britische Kolumnistin, oder auch Jane Moore, ebenfalls eine britische Journalistin. Und er fragt dann die Frauen, hat ihnen mein Essen geschmeckt? Und die sagen, ja, das war total super und loben ihn. Und dann fragt er aber, wann haben Sie denn das letzte Mal in der Küche gestanden? Und dann sagen die Frauen, dann schmunzeln die Frauen ein bisschen, sagen sowas wie, ah ja, letztes Wochenende. Oder, ach, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Und dann sagt und für Ramsay ist das dann sozusagen eine Genugtuung, weil er sozusagen die Beobachtung aufstellt oder aufgestellt hat, naja, 3/4 der britischen Frauen können heute gar nicht mehr kochen. Und dann kommt er auf die Journalistin Jane Moore zu sprechen und fragt sie, wann haben Sie denn eigentlich das letzte Mal gekocht? Und dann sagt sie, ach, das ist schon Ewigkeiten her. Und dann spricht Gordon Ramsay eben das Problem an, dass er, oder aus seiner Sicht das Problem an, wo er, indem er dann eben sagt, dass 90% der Menschen, die in seine Küche kommen und schauen, was er da für tolle Sachen kocht, eben Männer sind und nicht mehr die Frauen. Die Frauen sitzen an den Tischen und schlürfen Cocktails. Und Jane Moore geht dann natürlich auch in so eine Art Angriff und sagt dann so etwas wie, ja, weil wir keine Zeit haben. Wir sind immer noch diejenigen, die sozusagen das Housework machen müssen, die Hausarbeit. Und das ist einfach, und sie spricht eben diese Doppelbelastung an, die ja heute immer noch präsent ist. Und daraufhin, das ist eben das Interessante, spricht ihre Kollegin Sue Carroll dann von ihrer Großmutter und sagt, naja, also meine Großmutter, sie hat gekocht, weil sie das Kochen liebte und sie hat all diese Dinge gemacht ohne eine Art Thermomix, was du ja jetzt heute verwendest. Und also sie greift sozusagen ihre Kollegin an und sagt dann so etwas wie, du solltest nicht shoppen gehen, du solltest dich in die Küche stellen und kochen und dann schaffst du das auch. Also es wird irgendwie getan, das ist so getan, als wäre es eine, also es ist wahrscheinlich auch eine Entscheidung, wenn man sagt, ich möchte nicht kochen, aber also der Jane Moore wird sozusagen vorgeworfen, dass sie ihrer Pflicht nicht nachgeht, weil sie sich sozusagen in Shopping oder in irgendwelchen anderen Aktivitäten sozusagen verlaufen hat. Und es wird ihr sozusagen die Schuld dafür in die Schuhe geschoben, dass sie es heute sozusagen nicht mehr kann. Also und das fand ich ein bisschen, ja, also als ich das gesehen habe, da muss ich schon sagen, dass ich ein bisschen Bauchschmerzen dabei bekommen habe.
Da bleibt einem ja wirklich die Sprache weg. Also als ich dies in ihrer Arbeit gelesen habe, da fand ich es wirklich vollkommen katastrophal, um es mal so drastisch zu sagen. Was ich mich aber darüber hinaus gefragt habe, und naja, also das, was ich direkt assoziiert habe, war, Großbritannien hat ein großes Ernährungsproblem, also ein großes Problem auch mit Übergewicht. Und da frage ich Sie, Frau Eremin, ob das vielleicht auch der Gedanke, ob das ein Gedanke ist, der vielleicht auch Ihnen gekommen ist, dass die Auswirkungen der Fastfood-Industrie mit all ihren negativen Erscheinungen ein Problem darstellen, das jetzt von einer Gruppe gelöst werden soll. Das ist ja eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, auf das es eigentlich einzugehen gilt. Und Fragen wie, naja, wie hoch sind die Zuckererkrankungen bei Kindern? Da müsste man eigentlich ja wirklich gesamtgesellschaftlich ansetzen. Und mir kam da so der Gedanke, ob das jetzt nicht eigentlich einer Gruppe zugeschoben wird. Also indem jetzt gesagt wird, Frauen sollen wieder wie Granny kochen und mehr jetzt das Kochen lernen und wieder gesünder kochen, dann könnte man ja sagen, wird halt dieses große Problem einer Menschengruppe zugeschoben, also Frauen, in dem Moment jetzt. Und da würde ich Sie jetzt einfach mal fragen, hatten Sie vielleicht sowas auch im Sinn oder wie würden Sie diese These einordnen?
Also ich meine, das mit der Fastfood-Kultur, das ist ja tatsächlich ein Problem und darauf hatte ja auch zum Beispiel Jamie Oliver auch vor Jahren aufmerksam gemacht, dass eben auch Diabetes Typ 2 bei Kindern auch steigt und so weiter. Und deswegen, und hat eben auch versucht, die Schulküchen sozusagen zu revolutionieren, ist vielleicht irgendwie nicht das richtige Wort, aber da einfach etwas zu ändern, dass eben wieder gesünder gekocht wird, zu reformieren, ja. Genau, und ja, und also ich frage mich eben daran, also wenn ich sozusagen dieses gesamtgesellschaftliche Problem, dass wir uns weniger bewegen, schlechter ernähren, wenn wir das eigentlich nur den Frauen sozusagen in die Schuhe schieben, dann müssen da ja eigentlich noch bestimmte Rollenbilder in unserer Gesellschaft da sein, die sozusagen dieses Tätigkeitsfeld sozusagen immer noch ja zu einem Tätigkeitsfeld machen, das hauptsächlich nur Frauen zugeschrieben wird. Also sich um die häusliche Sphäre, damit meine ich dann auch die Familie zu beköstigen, dass man es eben nur ihnen zuordnet. Und ich frage mich auch, also ich meine, die Fastfood-Kultur hat natürlich für viele Hausfrauen auch in den 50er, 60er, 70er Jahren natürlich, denke ich, auch viel Arbeit abgenommen. Es hat es wahrscheinlich auch bequemer gemacht, all diesen Tätigkeiten nachgehen zu können und das auch alles irgendwie schaffen zu können, weil Kochen ist Arbeit. Wer zu Hause kocht, wird wahrscheinlich merken, dass es auch manchmal nicht so einfach von der Hand geht und dass es nicht nur Spaß ist. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie damit noch zusammenhängt, weil man sagt, naja, es ist irgendwie, Kochen ist irgendwo noch Frauensache, wenn es das Kochen zu Hause ist. Und die Frauen haben sich vielleicht, naja, vielleicht von der Fastfood-Kultur verleiten lassen, sind ihrer Aufgabe nicht mehr wirklich nachgegangen. Und dass man jetzt deswegen sagt, man muss Frauen wieder in die Küche zurückholen. Aber das funktioniert ja, also dieses Gedankenkonstrukt funktioniert ja nur, wenn ich bestimmte Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit noch in meinem Kopf habe und mit den bestimmten Aufgabenbereichen, die ich diesen Männern und Frauen zuordne. Ist das verständlich gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist total verständlich geworden. Den Punkt würde ich jetzt gerne noch mal aufgreifen, um dann wieder mehr in ihre Arbeit einzusteigen. Sie schreiben da ja besonders auch viel über den historischen Prozess von der Gleichzeitigkeit der Feminisierung der Küche und des Kochens. Also das auf der einen Seite, währenddessen es auf der anderen Seite eine Verdrängung der Frauen aus der Küche gab. Oder man müsste hier jetzt eigentlich präziser sagen, eine Verdrängung aus der Spitzenküche. Und vielleicht könnten Sie genau auf diese historische Entwicklung noch mal verstärkt eingehen. Und weil Sie es gerade auch so prominent in Ihrer Arbeit machen, könnten Sie vielleicht auch noch mal auf die Rolle der französischen Küche eingehen, also der Haute Cuisine. Das wäre noch mal super, wenn Sie da jetzt noch mal rein fokussieren würden.
Also wenn man jetzt sozusagen auf die Entwicklung einer Kochkunsttradition schaut oder wenn man jetzt, sage ich mal, auf die Spitzengastronomie schaut, dann spielt die Haute Cuisine oder die Cuisine Française spielt darin einfach eine große Rolle, weil man eben davon ausgeht, dass die französische Küche oder es ist so, die französische Küche und die Kochkunst hat eben hohe Schule gemacht. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass während der Renaissance also die Bedeutung der französischen Küche liegt darin, dass sie sozusagen während der frühen Neuzeit sozusagen einen Führungsanspruch in der Kochkultur eingenommen hat. Also dort an den französischen Höfen entwickelt sich sozusagen eine Küchenkultur, die sich spezialisiert. Es geht dann mehr um Kunstfertigkeit. Und aus diesem Prozess werden dann aber sozusagen weibliche Köche immer mehr ausgeschlossen. Also je mehr sich die Küche sozusagen professionalisiert hat, umso mehr sind die Frauen aus dieser Küche aber auch zurückgedrängt worden. Und zum Beispiel Eva Barlösius macht darauf aufmerksam, dass es sozusagen, es ist nicht ein Prozess, der erst während der frühen Neuzeit stattfindet, sondern auch schon eher stattfindet, weil es zum Beispiel aus Paris noch alte Zunftordnungen von Köchen gibt, die darin eben schreiben, naja, Frauen dürfen nicht in den öffentlichen Küchen, in den Restaurants kochen. Und mit dem Führungsanspruch der französischen Küche schreibt sich dann dieser Ausschluss von Frauen aus den professionellen Küchen eigentlich fort. Und das Ganze nach der französischen Revolution entwickelt sich dann sozusagen aus dieser Haute Cuisine, die an diesen französischen Fürstenhöfen, an den europäischen Fürstenhöfen entsteht, eine Art Grande Cuisine. Also es ist sozusagen die bürgerliche Variante dieser herrschaftlichen Küche, die dann nach der französischen Revolution entsteht. Und hier wird eben die Kultur des Bürgertums wird natürlich auch zu einer Leitkultur in der Gesellschaft. Und in dieser bürgerlichen Leitkultur schreibt sich aber eben genau dieses Phänomen, was sich an den Fürstenhöfen schon etabliert hatte, schreibt sich dann eigentlich nur noch fort. Und mit Feminisierung meine ich dann, naja, dass sozusagen für die häusliche Küche eine Feminisierung stattgefunden hat. Also das Kochen, die Versorgung der Familie wird dann hauptsächlich zu einem weiblichen Aufgabengebiet erkoren, wohingegen aber jetzt zum Beispiel die öffentliche Küche in den Restaurants, also nach der Französischen Revolution etabliert sich eben auch eine rege Restaurantkultur, dass aber für diesen Bereich, für den öffentlichen Bereich, sind es eigentlich wieder nur hauptsächlich ja, männliche Küche, die dafür eben zuständig sind. Also wir haben sozusagen ein Aufklaffen. Also während des Bürgertums haben wir zwei Varianten einer bürgerlichen Küche. Einmal die, die in der Öffentlichkeit steht und einmal die, die sozusagen zu Hause stattfindet. Und der Ursprung ist eigentlich ja, diese Professionalisierung, die eben an den französischen Höfen dann auch stattfindet, was die Küchenkultur angeht. Und da habe ich dann zum Beispiel auch Steven Mennell genannt, der eben sozusagen anführt, naja, warum sind die Frauen da eigentlich ausgeschlossen worden? Weil sich diese Küchenkultur an den Fürstenhöfen sozusagen an der Struktur des Militärs orientierte. Also da hat man schon angefangen, quasi in diesen Brigaden zu kochen. Und Frauen hatten zu dieser Zeit eben nichts bei dem Militär verloren. Und deswegen hat man dieses Konzept sozusagen für die Küche des Fürstenhofs übernommen. Also das ist so eine Erklärungsmöglichkeit.
Okay, das hat uns ja jetzt schon mal einen guten Einblick gegeben, wie sich das historisch verhalten hat. Also die Aufspaltung von dem Kochen zu Hause und der professionellen Küche.
Ach so, vielleicht kann ich da noch einmal was ergänzen. Also zu der bürgerlichen Frauenküche kann man dann eigentlich sagen, dass sie sich sozusagen an den Tugenden dieser Hausväterliteratur orientiert, sowie an den Prinzipien, die von der bürgerlichen Gesellschaft dann quasi geschaffen werden, wie Reinigkeit, Ordnung, Sparsamkeit. Also an die bürgerliche Hausmutter ist sozusagen auch immer der Anspruch gestellt worden, man muss auch ordentlich wirtschaften. Aber das für die bürgerliche Männerküche, wenn man das so sagen kann, galt dieses Prinzip eigentlich nicht, weil sie sich immer noch an dieser Linie des einst herrschaftlichen Meisterkochs orientiert hat. Und da klafft das dann sozusagen auseinander. Deswegen ist auch immer sozusagen, wird Frauenküche in Anführungsstrichen auch immer als etwas Alltägliches gesehen. Aber wenn es wirklich um dieses, wenn man von dem Kochen als Kunst oder als Profession ausgeht, dann hat man bis heute eigentlich lange Zeit an, in Anführungsstrichen, Männerküche gedacht. Also bis heute schreibt sich eigentlich diese Diskrepanz oder diese Kluft eigentlich fort. Genau, das nochmal als Ergänzung.
Wenn Sie jetzt hier von der Männer- oder der sogenannten Frauenküche sprechen, dann wird ja jetzt hier nicht nur die Art und Weise oder der Professionalisierungsgrad angesprochen, sondern es geht ja auch darum, was denn mit welchen Zutaten gekocht wird. Und da ist auch bei Ihnen in der Arbeit die Rede davon, dass die weibliche Küche, also in Anführungsstrichen, eine eher leichtere Küche ist. Da wird eher der fettarme Fisch auf den Tisch gezaubert und bei den Männern ist es halt dann doch fleischlastiger. Und was mich da doch jetzt irgendwie überrascht hat, war, dass Sie ja auch schon darauf hinweisen, dass das ja bereits bei Rousseau sich finden lässt. Also Rousseau gilt ja als derjenige, der quasi in theoretischer Hinsicht das Fundament der Polarität der Geschlechtscharaktere gelegt hat. Und auch der spricht schon an, dass Männer deutlich fleischlastiger essen würden. Also das finden wir da schon. Und da würde ich Sie fragen, wie Sie das eigentlich deuten. Also ob das Narrativ, dass Männer deutlich mehr Fleisch essen, sich quasi fortan seitdem irgendwie durchgezogen hat. Also die Frage wäre, ob das von Rousseau immer so übernommen wurde und heute sich beispielsweise in den beiden Kochsendungen sehr ausdrucksstark zeigt. Es wird da halt immer von dem Grillen gesprochen und von dem ordentlichen Stück Steak. Oder, also, wie würden Sie sagen, hat sich dieses Narrativ gehalten? War es immer da oder ist es jetzt wieder da? Oder wie würden Sie das in dieser Hinsicht eigentlich einordnen?
Also, wenn man jetzt natürlich von der Popularität Rousseaus jetzt ausgeht und davon, dass er wirklich unter anderem mit seinem Erziehungsroman Emile wirklich eine Zäsur geschaffen hat, eine gesellschaftliche Zäsur, an der sich dann auch weiterhin Theoretiker dann abarbeitet haben, dann würde ich sagen, es hat sich, also ich meine, es ist schwierig, seinen Einfluss zu belegen, aber wie ich halt gesagt habe, durch die anhand der Popularität könnte man tatsächlich davon ausgehen, dass Rousseau eben im Hinblick auf die Konstruktion und die Verbreitung und auch die Verselbstständigung dieser Geschlechtscharaktere, die er ja eigentlich auch erschafft, ja schon auch eine große Rolle gespielt hat. Und vielleicht, und ich würde sogar davon ausgehen, dass es sich eigentlich bis heute so gehalten hat, dass es sich eigentlich eher fortgeschrieben hat. Also zum Beispiel erwähnt Rousseau ja auch, also das kann ich ja vielleicht einmal zitieren, er sagt, er spricht über Sophie, also das Pendant zu dem Emil, und er sagt, Sophie ist eine Feinschmeckerin. Und er sagt dann aber auch, sie liebt Milchspeisen und Süßigkeiten, Gebackenes und Zwischenspeisen, aber sehr viel weniger Fleisch. Wein und starke Getränke hat sie noch niemals genossen. Da ihr Geschlecht weniger arbeitet als das unsrige, braucht es auch weniger Ersatz an Kräften. Zitat Ende. Und das, finde ich, ist ja doch etwas, was wir so heute, wenn wir jetzt auf kulinarische Alltagsmythen eingehen, die sich um das Thema Geschlecht und Essen ranken, dann würde ich sagen, hat sich das bis heute so gehalten. Aber ich frage mich auch, inwiefern das vielleicht auch mit Schönheitsidealen auch etwas zu tun hat. Also in dem Emil geht Rousseau ja eigentlich immer wieder auf eine, in Anführungsstrichen, weibliche Zügellosigkeit ein oder auf das, in Anführungsstrichen, weibliche Laster des Naschens. Und er möchte ja sozusagen die Sophie zur Mäßigung erziehen. Und ich finde, wenn man jetzt natürlich auch in Frauenzeitschriften schaut, dann ist es auch immer wieder eigentlich dasselbe Thema. Also es ist nicht so, dass Frauen das Fleischessen verboten wird, aber es ist ja doch so, dass ihnen immer wieder dazu geraten wird, weniger von allem zu essen. Und was jetzt, wenn man jetzt in Männerzeitschriften schaut, da findet das ja eigentlich weniger statt. Da wird ja eher dazu geraten, ein ordentliches Steak zu essen, damit man eben auch Kraft hat. Also es baut tatsächlich auf dieser Vorstellung auf, dass Frauen auch bei der Ernährung eher passiv sind und Männer in gewisser Weise aktiver sind. Also wenn ich jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel bringe von einer Speisekarte. Und zwar geht es da sozusagen um eine Pizza. Und da wird dann gesagt, naja, es sind stolze 38 cm Durchmesser und diese Pizzadurchmesser lassen sogar echte Kerle satt werden. Und dann kommt die Frage, nehmen Sie die Herausforderung an? Und es gibt drei Möglichkeiten, die Pizza zu bestellen. Also ich könnte sozusagen ein Viertel bestellen, eine halbe Pizza oder eine ganze. Wenn ich ein Viertel bestelle, dann handelt es sich um eine Portion für Mädels, laut dieser Speisekarte. Wenn ich eine halbe Pizza bestelle, für Jungs. Und wenn ich eine ganze Pizza bestelle, ist es eine Pizza für echte Kerle. Also ich glaube, auch hier ist eigentlich noch diese Vorstellung davon, dass Frauen weniger zu essen haben und Männer ordentlich zulangen müssen, weil sie ja mehr Kraft bräuchten, eigentlich immer noch präsent. Also, ja.
Ja, also wenn ich Sie dann so jetzt richtig verstehe, dann sagen Sie, dass sich an Ihrem Thema eigentlich ziemlich gut zeigen lässt, also belegen lässt, dass beispielsweise sowas wie hegemoniale Männlichkeit fortwährend fortgeschrieben wird. Und das lässt sich einfach gut an sowas belegen wie, naja, wenn man ein echter Kerl ist, dann bestellt man natürlich die größte Pizza. Oder die gehen ja immer auf die Küchenschlacht ein, um da dann herauszustellen, dass das Thema Grillen überaus prominent immer dargestellt wird. Und gewisse Werbeformate sprechen ja auch genau das an, also der echte Kerl grillt. Und damit wird ja ganz klar Männlichkeit an kulinarischen Diskursen präsent gemacht. Und bevor ich dann jetzt gleich aber auf so Fragen rund um den Schreibprozess bei der Masterarbeit eingehe, will ich jetzt gern noch mathematisch etwas rauszoomen. Denn, also Sie sagen an einer Stelle in Ihrer Arbeit, dass dieses Thema sich sehr gut dazu eignet, die Dichotomie von Natur und Kultur aufzugreifen. Also Sie sagen das, weil Sie meinen, dass Essen immer zugleich beides ist. Und vielleicht können Sie genau darauf nochmal eingehen. Also nochmal ein paar abschließende Worte finden, was sich denn jetzt gerade am Essen und am Kochen im weitesten Sinne in Bezug auf diese Dichotomie von Natur und Kultur genau abzeichnen lässt.
Das Interessante oder das Schwierige bei dem Thema Kochen, Essen und Ernährung ist ja, also wie Sie auch gesagt haben, dass es sozusagen auf dieser Dichotomie von Natur und Kultur aufbaut. Natur, weil es einerseits eine existenzielle Notwendigkeit darstellt, weil wir uns einfach ernähren müssen, um überleben zu können. Gleichzeitig findet das Essen ja nie in einem kontextfreien Rahmen statt. Also man ist ja immer in einen soziokulturellen Rahmen eingebunden, in dem das Essen sozusagen stattfindet. Und ich denke, dieses Natur-Kultur-Spannungsverhältnis zeigt sich oder lässt sich sehr gut auch an vor allem auch in der Spitzengastronomie ablesen. Denn da geht es nicht schlichtweg darum, satt zu werden, sondern es geht tatsächlich auch um Kunstfertigkeit und um ein Handwerk. Und da sieht man ja wirklich, wie unterschiedlich man das Kochen sozusagen deuten kann. Oder genau, aber es ist halt immer wieder in den historischen und kulturellen Rahmen mit eingebunden.
Okay, das waren jetzt eigentlich ganz gute abschließende Worte dazu, bevor wir uns jetzt Ihrer Herangehensweise widmen und uns auf die Fragen konzentrieren, wie Sie das Ganze eigentlich, also Ihre Masterarbeit im Vorhinein konzipiert haben.
Ja, dann würde ich damit vielleicht einfach weiterfahren.
Ja, genau, da würde ich jetzt direkt einmal fragen, wieso Ihre Herangehensweise war und wie Sie eigentlich auf das Thema gestoßen sind. Wie haben Sie sich so strukturiert? Welche Medien sind für Sie ins Blickfeld geraten und welche haben Sie vielleicht hinterher auch wieder ausgeschlossen? Solche Fragen würden mich jetzt hier an dieser Stelle interessieren.
Also zunächst einmal zu der Themenfindung. Also muss halt sagen, dass ich mich schon immer für den kulinarischen, gastronomischen Bereich interessiert habe. Ich habe jetzt eigentlich auch bis zuletzt selber in der Gastronomie gearbeitet und da lag das Thema für mich irgendwie nah. Also ich wollte tatsächlich auch über ein Thema schreiben, was mir Spaß macht, was irgendwie meine Vorliebe für die Popkultur mit einbinden kann, aber eben auch meine Vorliebe für das Kochen und auch das Essen. Und naja, und der Gedanke war irgendwo, naja, wenn ich schon selber keine Köchin oder Konditorin bin, dann beschäftige ich mich eben mit Köchinnen und Köchen. Und bei dem ganzen Kochshow-Boom der letzten Jahre und der sich auch eigentlich gegenwärtig noch durchsetzt mit Kitchen Impossible und Ready to Beef, Chef's Tables und noch anderen Serien, war es eigentlich relativ einfach, Material zu finden. Und also die Entscheidung dann konkret wirklich über das Thema Kochen, Essen, Ernährung zu schreiben, kam dann auch wirklich, nachdem ich diese Küchenschlachtfolge, über die wir dann zu Beginn gesprochen haben, gesehen habe. Und ich hatte mich dann wirklich an dieser Aussage des einen Kandidaten irgendwie aufgehangen und das hat mich dann irgendwie auch nicht mehr losgelassen. Und dazu muss man auch noch sagen, dass mir in derselben Zeit meine Schwester ein altes Kochbuch mitgebracht hatte. Und dazu muss ich auch sagen, ich hab mich auch schon immer für Kochbücher interessiert, so komisch das auch klingen mag, aber ich mag es einfach, Kochbücher durchzublättern. Und ich hatte schon einiges zu Hause und meine Schwester hatte mir das Kochbuch von Henriette Davides mitgebracht, das praktische Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche, was ja früher auch ein beliebtes Hochzeitsgeschenk war und explizit an ein weibliches Publikum gerichtet ist. Und das waren sozusagen die Aufhänger. Also die Arbeit für mich hat eigentlich mit so einer Art Sammelsurium an Material angefangen. Also und zu diesem Sammelsurium gehörten halt einerseits Kochsendungen, aber auch Kochbücher. Dann hatte ich mir auch eine Reportage habe ich mit dazu genommen, aber auch Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, die eben auch dieses Spannungsverhältnis von was ist eigentlich weibliche Küche, was ist männliche Küche, weibliche Nahrungsmittel und so weiter thematisieren. Dann hatte ich aber auch zum Beispiel eine Speisekarte mit hinzugenommen. Also ich hatte verschiedene, man kann sagen, Alltagsgegenstände. Und genau, und da waren dann auch Lebensmittelverpackungen dabei, wie zum Beispiel von einer Schokoladenmarke oder auch von einer Teemarke. Und das war sozusagen dann zunächst einmal der Startpunkt. Und da hat sich dann ja für mich irgendwo auch die Frage gestellt, ja, wie gehe ich damit jetzt um? Und ich musste das Ganze zunächst einmal ordnen. Und da muss ich sagen, es ist eigentlich während des Schreibens für mich mehr an Material dazugekommen, als was ich zu Beginn hatte. Und das war dann manchmal auch ein bisschen nervenaufreibend, weil ich das Material dann so toll fand und dann wollte ich das unbedingt mit reinnehmen. Und dann musste ich auch wieder meine Gliederung umstellen. Aber was ich auf jeden Fall sagen würde, ist eine Gliederung zu erstellen, die sozusagen zunächst einmal einen Orientierungsrahmen bietet, ist, würde ich sagen, zunächst einmal das A und O. Also man kann sich dann daran auch abarbeiten, sie ändern während des Schreibens, weil was dazukommt oder man was kürzen muss. Aber an sich würde ich sagen, es ist doch sinnvoll, eine Gliederung zu erstellen und auch so eine Art groben Zeitplan im Kopf zu haben. Also bis wann möchte ich, dass ein bestimmtes Teilkapitel steht, wann sollte die Rohfassung stehen, und damit man sich sozusagen auch selber ein Gerüst oder so einen Orientierungspunkt schaffen kann.
Okay, jetzt haben Sie schon angesprochen, dass das Hinzukommen von neuem Forschungsmaterial Sie vor Herausforderungen gestellt hat, weil Sie dann in Ihrer Arbeit darauf reagieren mussten. Da würde mich jetzt interessieren, gab es noch andere Schwierigkeiten und Probleme im Arbeitsprozess oder, naja, vielleicht auch einmal positiv formuliert, was ist Ihnen besonders leicht gefallen? Wo war so der Moment, wo es wirklich leicht von der Hand ging?
Naja, also ich finde immer, dass es in das Schreiben hineinkommen ist zunächst einmal immer ein bisschen schwierig, aber wenn man dann einmal diesen Schreibflow hat, wenn man dann ungefähr weiß, in die Richtung geht es, und dann geht das Schreiben eigentlich relativ gut von der Hand. Oder was mir eigentlich besonders viel Freude bereitet hat, ist eigentlich immer in dem Material rumzublättern oder das Material zu analysieren. Und dann hat man ja doch auch immer wieder Tage, an denen man vielleicht nicht so produktiv ist, und dann hat man so eine Art Unzufriedenheit, die man in sich trägt, und das zieht sich dann, also ich habe dann immer so Phasen, wo sich das dann quasi durchzieht, und diesen Punkt dann zu überwinden, ich weiß, kann gar nicht genau sagen, wie, aber das ist eigentlich immer so das Schwierige für mich, würde ich sagen.
Okay, da würde sich jetzt für mich auch dann direkt die Frage anstellen, was Sie vielleicht in der Retrospektive anders machen würden. Also so, da würde ich vielleicht einfach Sie mal bitten, darüber nachzudenken, ob Sie vielleicht so einen Rat hätten für zukünftige AbsolventInnen. Was können Sie denen als Tipp mit auf den Weg geben? Und wo haben Sie ja einfach vielleicht hinterher gemerkt, dass Sie falsch an die Sache rangegangen sind oder mussten halt Dinge revidieren?
Nee, also vielleicht, was man in Retrospektive sagen kann, ist, also man sollte sich auf jeden Fall schon gut organisieren. Also was ich dann wirklich, wenn man mit viel Material arbeitet, ist es wichtig, sich irgendwie eine Übersicht zu schaffen, das Ganze wirklich frühzeitig zu strukturieren. Aber trotzdem würde ich auch sagen, es ist wichtig, sich ein Thema rauszusuchen, an dem man wirklich Spaß hat, weil man beschäftigt sich wirklich wochenlang damit. Und da ist es wichtig, einfach ja, sich ein Thema herauszupicken, das einem Freude bereitet.
Dann würde ich Sie vielleicht jetzt einmal bitten, so schwer das auch wahrscheinlich fällt, in wenigen Worten oder Sätzen zu sagen, was für Sie eigentlich das wichtigste Ergebnis für die Geschlechterforschung ist. Also was können Sie quasi als die große Quintessenz für sich mitnehmen, was die Geschlechterforschung betrifft?
Also ich würde sagen, dass die Arbeit an meiner Masterarbeit oder an meiner Abschlussarbeit mir letzten Endes gezeigt hat, dass es sich doch eigentlich immer wieder lohnt, bestimmte Gegebenheiten in unserer Gesellschaft, wie sie im Alltag oder in der Kultur zu finden sind, zu hinterfragen. Also ich würde sagen, dass Geschlecht nach wie vor, naja, eine Art Strukturkategorie bildet, und es zieht sich einfach hindurch. Es kann unser Handeln prägen und auch, wer wir sind, wo wir uns in der Gesellschaft positionieren. Und das findet tatsächlich auch an derart so existenziellen Dingen statt, wie eben dem Essen oder dem Kochen. Und ich würde vielleicht auch abschließend sagen, dass alles irgendwo eine Geschichte hat. Nichts ist einfach so, wie es schon immer wieder da gewesen ist. Es ist für mich in gewisser Weise ein Trugschluss, wenn irgendeine kulturelle Gegebenheit als solches dann beschrieben wird.
Okay, also der grundsätzliche Blick darauf, dass im Endeffekt alles Geschichte ist, das passt natürlich super zu Ihrem zweiten Fach. Da würde ich jetzt gerne noch einmal so ein bisschen, naja, perspektivisch fragen. Sie haben sich ja jetzt über Monate mit diesem Thema auseinandergesetzt, und da würde ich jetzt gerne einmal einhaken und fragen, naja, was sind denn jetzt eigentlich noch für Sie offene Fragen? Was ist denn jetzt am Ende noch so für Sie der Punkt, wo Sie gemerkt haben, ach, da müsste man jetzt eigentlich noch mal einhaken? Diese oder jene These könnte man eigentlich gut weiterverfolgen, wozu Sie jetzt aber in der Masterarbeit nicht genug Platz hatten, in Anführungsstrichen. Also was waren so Richtungen und Wege, die Sie nicht verfolgen konnten, aber Ihrer Meinung nach schon verfolgenswert sind?
Also zum einen, wir hatten ja eben einmal über die Rolle Rousseaus gesprochen. Also da könnte man natürlich noch weiter nachbohren, inwiefern seine Rolle, was die jetzt die Konstruktion, Verbreitung und Verselbstständigung dieser kulinarischen Geschlechtscharaktere, inwiefern er da jetzt wirklich eine Rolle gespielt hat, ist natürlich wieder die Frage, wie macht man das? Also das ist ja irgendwie doch eine Schwierigkeit, seinen Einfluss sozusagen zu belegen. Gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, inwiefern, wenn ich jetzt auf die Erforschung von Mütterlichkeit und Väterlichkeit blicke, inwiefern vielleicht Kochbücher dazu beigetragen haben, dieses so eine Art verinnerlichtes Fürsorge- und Verantwortungsdenken, was wir viel bei Frauen oder insbesondere auch Müttern haben, inwiefern Kochbücher vielleicht dazu beigetragen, dass wir heute noch diese Bilder von Mütterlichkeit und Väterlichkeit haben. Also ist es verständlich geworden?
Ja, inwiefern eigentlich Kochbücher zur Stabilisierung unseres Geschlechterverhältnisses beigetragen haben. Ja, doch, das ist absolut verständlich.
Genau. Inwiefern man wirklich von einer Auswirkung auf, naja, von Weiblichkeit und Mütterlichkeit dann sprechen kann. Aber auch hier ist natürlich wieder schwierig zu belegen, wie ist dann überhaupt oder in welchem Ausmaß sind diese Koch- und Haushaltsbücher tatsächlich gebraucht worden. Und das könnte man halt vielleicht auch wieder nur über die Auflagenzahl belegen. Und gleichzeitig habe ich mich jetzt am Ende auch gefragt, also wir sprechen ja in den Medien auch oft von einer Art, naja, Veggie-Boom, dass immer mehr Menschen doch sich dazu entschließen, vegetarisch oder vegan zu ernähren. Inwiefern das vielleicht diese geschlechterspezifische Esskultur, in der Männer doch noch, naja, fast doppelt so viel an Fleisch konsumieren als Frauen, inwiefern sich das vielleicht verschiebt, inwiefern das vielleicht auch unsere Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit auch verändern könnte. Das wäre vielleicht auch interessant zu beobachten.
Ja, das ist natürlich eine interessante Forschungsfrage. Also quasi, inwiefern ökologische Anforderungen mit sozialen und Geschlechteranforderungen sich eigentlich kreuzen und wie diese sich bedingen. Das wäre natürlich ein anderes Forschungsfeld, was es dann zu untersuchen gilt, aber das wäre natürlich auch sehr interessant. Und ja, also jetzt würde ich eigentlich gerne noch mal einmal dazu überleiten, zu fragen, wie es eigentlich für Sie so perspektivisch in der Zukunft weitergeht und was Sie eigentlich aus Ihrem Studium, so insbesondere natürlich aus den Geschlechterstudien, jetzt so an Erkenntnissen mitnehmen konnten, abseits der Masterarbeit. Also was konnten Sie aus dem Studium so mitschöpfen? Und dann würde mich natürlich total interessieren, wie es denn jetzt wirklich also für Sie weitergeht. Was ist Ihre berufliche Perspektive? Gibt es schon einen Plan sozusagen? Das wäre super, wenn Sie da noch mal ein paar Worte zu sagen könnten.
Bevor ich mich wirklich für den Zweifachmaster dann eingeschrieben hatte, hatte ich überlegt, naja, möchte ich da eigentlich noch weitermachen oder nicht? Und jetzt bin ich eigentlich auch ziemlich froh, dass ich das so getan habe, weil mich dieses Studium, das muss ich auch wirklich sagen, wirklich neugierig gemacht hat auf mehr, wenn man das so sagen kann. Also es hat mich irgendwo gecatcht. Und da würde ich auch einfach mal ein gutes Wort für das Fach Gender Studies an der Uni Paderborn einlegen, weil ich einfach finde, dass was die Auswahl der Seminare angeht, dass es doch sehr breit aufgestellt ist. Also es gab immer wieder Möglichkeiten, Seminare aus der Anglistik oder aus der Amerikanistik zu belegen, aber auch aus der Komparatistik und aus den Geschichtswissenschaften, der Philosophie. Und es gab auf jeden Fall, glaube ich, auch noch mehr Möglichkeiten. Und naja, das passt ja eigentlich auch generell zu dem Profil Gender Studies, weil Geschlechterforschung als Disziplin jetzt verstanden von Grund auf auch sehr, naja, interdisziplinär angelegt ist. Das ist möglich und wenn nicht sogar notwendig, in alle möglichen Bereiche auszuschwenken. Und das spricht ja eigentlich auch für die Relevanz und die Bedeutung der Geschlechterforschung. Also das Thema oder die Kategorie Geschlecht begegnet uns eigentlich auch immer noch nahezu überall und da hängt einfach so viel dran, finde ich. Und was mir da an dem Studium auch an dem Zweifachstudiengang auch wirklich gut gefallen hat, ist, dass wir auch im Fach Gender Studies ein Forschungskolloquium hatten, in dem wir auch eine Forschungsarbeit anfertigen mussten. Und das fand ich deswegen einfach so gut, weil es mir die Möglichkeit geboten hatte, einfach kreativ zu werden, einfach mal ein Thema auszuprobieren, worauf ich jetzt einfach mal wirklich Lust habe. Und deswegen kann ich wirklich an alle, die jetzt zuhören, nur sagen, es lohnt sich wirklich, sich für diesen Master einzuschreiben und sich auch einfach mal für das Fach Gender Studies zu entscheiden. Und naja, wie es für mich jetzt beruflich weitergeht, also muss sagen, die letzten 3-4 Monate waren für mich eben auch ein bisschen holprig und es schien alles ein bisschen ungewiss und offen zu sein, aber in dieser Zeit ging es quasi auch darum, meine Promotion vorzubereiten und das ist sozusagen auch der nächste Schritt für mich. Und da möchte ich mich auf jeden Fall Da möchte ich auch an die Ergebnisse meiner Masterarbeit anknüpfen. Also ich möchte sozusagen das Kochen oder genauer die Alltagsküche genauer unter die Lupe nehmen. Ich denke, es wird super spannend, aber es muss eigentlich noch alles, was so die Organisation und Planung dieses Forschungsprojekts angeht, auch noch genauer geklärt werden und ausgearbeitet werden. Also steckt alles noch sehr in den Babyschuhen, aber ich bin ja wirklich glücklich darüber, dass ich sozusagen jetzt die Möglichkeit habe, diesen nächsten Schritt auch gehen zu können. Also vor allem, weil ich auch gesagt habe, dass mich das Studium eigentlich wirklich neugierig gemacht hatte auf mehr. Genau.
Okay, das sind ja jetzt eigentlich sehr schöne Schlussworte, die ich dann jetzt dazu nutzen will, jetzt zum Ende überzugehen, und möchte mich wirklich sehr recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und das Interview mit mir gemacht haben. Also vielen Dank, dass Sie uns Einblick gegeben haben in Ihre Masterarbeit, aber auch in das, womit man sich eigentlich grundsätzlich in den Geschlechterstudien so auseinandersetzt. Und gerade bei Ihrem Thema, was ja auch sehr präsent ist, also Kochshows sind ja nach wie vor einfach allgegenwärtig im Fernsehprogramm, hätten wir uns jetzt auch noch ewig weiter unterhalten können, weil das Ganze einfach so viel hergibt. Und vielleicht hat dies auch den Blick der Zuhörerinnen und Zuhörer für die Kochshows, die einen halt so begegnen, ein bisschen geschärft. Ja, und in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen nochmal bedanken und in dem Sinne mich auch verabschieden und verabschiede mich dementsprechend auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Auf Wiedersehen.
Tschüss.